Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich habe einmal zum ersten Mal im Sommer 2021, glaube ich, bin ich so leicht verkatert nach Hause gelaufen, ganz früh morgens, als so die Cafés gerade aufgemacht haben. Und da habe ich mir so einen Iced Matcha Latte geholt, weil ich mir gedacht habe, komm,
du bist jetzt Matcha Latte gehört.
When in Berlin, dann kannst du das ja auch mal machen. Und dann habe ich habe nicht den Geschmack erwartet. Und ich finde es nicht eklig oder so, aber wenn du einen anderen Geschmack erwartest, dann ist der Geschmack von Matcha ganz schön grob.
Also
ich dachte halt, das wäre sowas wie, das würde so schmecken.
Es schmeckt manchmal so ein bisschen nach Alge.
Ja, genau. Es schmeckt so ein bisschen
schlechter,
algig.
Ja.
Und manchmal schmeckt es auch so ein bisschen nach so frisch geschnittenem Gras, was ja eigentlich was Leckeres ist. Aber wenn du das nicht erwartest, ist es wie so, wenn du aus Versehen Fisch isst. Weil Fisch an sich finde ich sehr lecker. Aber wenn du so in so eine Käsepizza beißt und weißt nicht, dass darauf Fisch ist, dann ist es das Ekligste auf der ganzen Welt.
Also ich habe letztes Jahr einfach entschieden, dass ich jetzt Matcha Latte Girl werde, weil ich einfach eins sein will. Und bei manchen Sachen, zum Beispiel als Teenager, habe ich einfach entschieden, ich will Radiohead-Fan sein, weil ich es cool fand.
Ja.
Aber natürlich ist Radiohead mega anstrengende Musik als Jugendlicher, weil würde ich jetzt mal sagen, findet man potenziell eher nicht gut. Oder ist einem zu kompliziert oder zu anstrengend. Und dann habe ich mich dazu entschlossen und dann war ich einfach Radiohead-Fan, weil ich so viel gehört habe, bis ich es gut fand. Und dann fand ich mich sau cool.
Ich glaube, richtig viel so männlich konnotierte Musik, wie hieß der Begriff früher? Male Manipulator Music.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Das ist so Musik für diese manipulativen Indie-Boys, die Radiohead hören und total einfühlsam sind, aber halt trotzdem Wichser sind.
Ja.
Also sowas wie, so Radiohead ist, glaube ich, die Male Manipulator Musik.
Ja.
Und ansonsten, ich würde noch so was viel sagen in Richtung so The Smiths.
Ja.
The Smiths sind auf jeden Fall Male Manipulator Music.
Und das war ja meine Blase
genau.
als Teenager.
Und du bist einfach da reingerutscht.
Ja,
leider.
Und es hat funktioniert und dann war ich ja auch cool, weil dann war ich ja Radiohead-Fan.
Ja.
Und es hat mich auf jeden Fall besser fühlen lassen als andere Menschen. Und es kann zwischendrin ja auch mal nicht schaden, vor allem als Teenagerin.
Funktioniert auf jeden Fall, finde ich gut für dich.
Und so geht's mir jetzt mit Matcha, nur dass ich mich nicht besser fühle, weil ich weiß, alle anderen sind schon da. Ich bin very late to the party. Und ich habe manchmal einfach, ich glaube, ich habe zu viel Kaffee getrunken in den letzten Jahren. Und manchmal brauche ich sowas anderes, was so kaffeemäßig ist. Und ich habe jetzt einfach entschlossen, dass ich Matcha mag. Und ich hole mir jetzt immer Matcha. Ich weiß gar nicht, ob ich es mag, um ehrlich zu sein.
Ich hole mir nie einen Kaffee unterwegs, weil ich finde es so herrlich, morgens in meiner Küche zu stehen, mir so einen kleinen Kaffee zu machen.
Ja.
Und den dann so viel zu früh, weil ich viel zu früh immer aufstehe. Ich war heute für diesen Termin, wir sind gerade um 10 Uhr, für diesen Termin bin ich um 6 Uhr aufgestanden.
Warum?
Weil ich um 7. Weil ich eine gute Zeit habe davor. Ich habe da eine gute Zeit.
Du schminkst dich ja nicht mal vorher.
Ja, aber ich kann ja mal eine gute Zeit haben.
Was machst du denn da?
Ich stehe dann auf, mache dann meinen Kaffee, dann gehe ich ins Bad und rasiere mich und creme mir mein Gesicht ein.
Oh, ist das lieb. Und gehst du auch noch mal kurz unten runter und holst dir eine tagesaktuelle Zeitung?
Nee.
Okay, schade.
Sondern ich habe da einfach eine gute Zeit zu Hause allein. Die beste Zeit, ich kann wirklich.
Aber 6 Uhr ist hart.
Ich finde das so herrlich, wenn es draußen noch so regnet und dann fühle ich mich wie so Patterson und Findus. Fühle ich mich in einer Person, Patterson und Findus. Ganz kurze Sache noch zu Radiohead, bevor du jetzt das Intro abhaust. Es gibt vom Song Creep von Radiohead einen vom schrecklichen.
Aber das ist ja der Mainstream-tägliche Song.
Gibt es aber ein deutschsprachiges Cover vom fürchterlichen Mensch Gunter Gabriel und der übersetzt einmal Creep mit Ich bin ein Nichts. Das ist mal ein Hörtipp. Auch gerne mal googeln, was Gunter Gabriel so gemacht hat und wer das Hausboot von Gunter Gabriel renoviert hat und ob man wirklich ein Andenken an so einen Menschen renovieren muss.
Du bist gerade schon am Abmoderieren der Folge.
Na jetzt.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi in einer heute wieder besonderen Aufnahmesituation, Weil wir wieder in dem Studio sind, wo wir den ersten Podcast zusammen aufgenommen haben. Und es ist immer wieder ein bisschen besonders, wenn wir
sogar.
Ja.
Den ersten in Deutschland haben wir aufgenommen.
Ja, nein, das nicht.
Nein, tatsächlich, ich finde, wir haben den einzigen Podcast in Deutschland.
Findest du, wir haben jetzt Lava-Podcast erfunden?
Nee, wir haben das erfunden, wir haben es groß gemacht in Deutschland.
Okay. Oh, irgendwie kann ich das gar nicht hören, wenn wir das gerade sagen, so ironisch, weil das schon tausendmal so gesagt wurde. Deswegen will ich jetzt gar keine ironischen Witze über Lava-Podcasts machen, weil das alle immer machen. Alle sind immer so, oh, wir haben einen neuen Podcast. Das hat ja niemand gebraucht. Das haben wir extra nicht gemacht.
Das haben wir extra nicht gemacht.
Weil ich das nicht abkann. Nee. Leute, macht einfach euren Podcast oder haltet.
Ja, ich finde auch so, das ist jetzt natürlich aus unserer Position ein bisschen doppelmoralisch, das zu sagen. Aber ich finde so dieser Podcast-Hass, der hat sich abgenutzt. Das ist so eine 2019er Sache. Und ich muss mich im Nachhinein...
Das ist wie ein Influencer-Hass ein bisschen so. Ja, guess what, das gibt's jetzt halt.
Ich finde, man kann beide Inhalte sowohl von Podcastern als auch von Influencern zu Recht kritisieren.
Auf jeden Fall.
Aber ich finde, an sich ist es ja auch, selbst wenn es zwei Dude-Bros machen, ist es ja eigentlich süß, dass die so ein Gespräch aufnehmen und das so hochladen. Das ist eigentlich ultra süß.
Ja,
das ist so,
wenn man es so sieht, aber
es ist eigentlich saunig.
Aber es hat auch direkt wieder sowas Übergriffiges. So, das, was ich rede, ist so wertvoll. Ihr müsst es hören.
Ja, aber es ist doch ein schöner, aber der ursprüngliche Gedanke mit so, du unterhältst dich mit einem Freund und du denkst dir so, hey, dieses Gespräch ist so schön. Ich wünschte, andere könnten daran teilhaben, aber nicht mitreden. Das ist eigentlich ganz süß. Also im Grunde, auch dieser Teil weirder Männlichkeit ist am Ende süß.
Hat was Niedliches. Ich störe mich auch gar nicht daran. Ich denke mir so, dann höre ich den Podcast halt nicht.
Ja.
Und ja, guess what? So funktioniert halt Unterhaltung und Medien heutzutage. Leute machen halt einen Podcast. Ist doch toll, dass es niedrigschwellig ist und jeder das machen kann. Ich kann es nicht mehr hören. Es langweilt mich wirklich.
Finde ich einen guten Punkt.
Ja, wir kommen. Also heute ist, welcher Tag ist heute? Mittwoch. Und gestern Abend kamen die Oscar-Verleihungen online. Mhm.
Die Nominierung, sorry.
Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Ich bin nämlich erst seit 7 Wochen und nicht seit 6. Mir fehlt diese eine
Stunde.
Ja,
ich denke langsam schon übers Mittagessen nach.
Ja, zu Recht.
Zu Recht.
Und wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet. Warst du enttäuscht? Also hat dir etwas auf der Liste gefehlt? Weil es gibt ja gerade eine große Enttäuschung über die fehlenden Barbie-Nominierungen. Hat das was mit dir gemacht? Hast du dich aufgeregt, als du die Liste gesehen hast?
Also ich habe es ein bisschen für einen Gag gehalten, weil es ist ja eigentlich so ultimative Verlängerung von Barbie, dass man so Ryan Gosling als die männliche Hauptrolle nominiert.
Als Nebendarsteller.
Als Nebendarsteller.
Ja.
Immerhin das.
Aber auch geil.
Es wäre sau funny, wenn sie den als Hauptdarsteller...
Ja, ich dachte auch erst als Hauptdarsteller, aber er wurde als Nebendarsteller nominiert und wie heißt sie? America Ferreira?
Ferreira.
Die wurde ja die hat ja diesen krassen Monolog, der so viral gegangen ist, wo sie darüber spricht, was Frauen alles tun müssen oder tun sollten. Und da wurde sie auch als weibliche Nebendarstellerin nominiert.
Aber letztlich fühlt es sich so ein bisschen an, als hätte diese Vorstandsetage aus dem Barbie-Film die Oscar-Nominierungen gemacht. Ich find's,
mit welcher Begründung haben sie eine Frau nominiert für die Nebendarstellerin?
Naja, eine Frau als Nebendarstellerin nominieren, ich glaube, das ist im Witzuniversum mit impliziert.
Meinst du, war dann von diesem Barbie-Vorstand auch so eine Quotenfrau dann auch? Dass sie so waren, eine Frau müssen wir nominieren?
Also, das ist ja eigentlich was sehr Lustiges an dem Barbie-Film, als dass es wahrscheinlich tatsächlich eine Überlegung gab im Casting mit so, ja, wir haben jetzt hier eine sehr weiße Hauptdarstellerin und einen sehr weißen Nebenhauptdarsteller mit Ryan Gosling.
Ja.
Wir brauchen jetzt noch etwas für die Quote.
Ja.
Das könnte tatsächlich eine Überlegung gewesen sein. Es ist sau funny und ich finde, es ist so, ich frage mich, warum die nicht einfach noch so zumindest Greta Gerwig mit nominiert haben, allein für so anstandshalber. Man kann ja auch so Anstandsnominierungen machen mit so, ja, es sieht sonst ziemlich scheiße aus, wenn wir nur einen Ryan Gosling nominieren.
Also sie wurden noch für Kostüm nominiert und für Szenenbild, glaube ich, was ja auch voll zurecht ist. Also wo ich so auch am meisten von allen Kategorien sagen würde, ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal so rein von meiner persönlichen Meinung über diesen Film. So Kostüm und Szenenbild, ja. Ryan Gosling als Nebendarsteller, ja, der hat mich jetzt nicht gestört, der war irgendwie nett, aber hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Also da gab es bestimmt ein paar andere Nebendarsteller dieses Jahr. Ist auch wieder eine Meinungssache. Aber es ist halt so weird. Also die wichtigsten Kategorien, erstmal die Hauptdarsteller natürlich, weibliche und männliche, dass Margot Robbie, die einfach der Moment dieses Jahr war. Also das spielt ja auch mit rein. Wie viel wird darüber gesprochen? Wie viel popkulturellen Einfluss hat das? Und Greta Gerwig, die wahrscheinlich so so viele Frauen jetzt gerade dazu inspirieren wird, irgendwie zu sagen, oh, ich will auch Filme machen. So viele Pinterest-Girls, die irgendwie sagen, so, ey, dies meine Icon. Dass das so gar nicht anerkannt wird. Also die beiden waren ja so the moment in der Filmbranche dieses Jahr. Es ist komplett absurd. Vor allem, man könnte ja sagen, na gut, aber der Film war einfach schlecht. Aber warum ist er denn dann in anderen Kategorien nominiert? Also es macht gar keinen Sinn. Es ist einfach ein ganz komischer Move.
Es ist wirklich ein weirder Move, aber dafür sind wir in Deutschland endlich wieder wer.
Ja, wir sind endlich jemand.
So viele Fehlschläge und harte Zeiten, die dieses Land einstecken musste jetzt in den letzten 3 Wochen. Und jetzt sind wir endlich wieder wer. Weil Sandra Hüller für Anatomie...
Sandra Hüller. Können wir damit anfangen?
Ich höre es auf jeden Fall. Das war so ein bisschen wie so eine Handballhalle.
Ja.
Die beste Hauptdarstellerin,
ja,
oder?
Ja, beste Hauptdarstellerin.
In Anatomie eines Falls.
Genau.
Sau geil, weil es hat nichts mit Nazis und nichts mit DDR zu tun.
Aber sie hat ja auch in einem Nazi-Film mitgespielt dieses Jahr. Also beziehungsweise einer, der während des Holocaust spielt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der auch nominiert wurde, der Film. Der soll auch sehr gut sein, den habe ich noch nicht geschaut. Aber sie hat in 2 krassen internationalen Filmen dieses Jahr gespielt und ich hatte sie nicht wirklich auf dem Schirm. Habe Anatomie eines Falls ja auch, da haben wir schon drüber geredet, erst vor 2 Wochen, glaube ich, im Kino geschaut. Weil ich schon dachte, dass der wahrscheinlich für einen Oscar nominiert wird und ich wollte mitsprechen können. Und ich dachte aber nicht, dass sie als Hauptdarstellerin nominiert wird. Und das ist halt komplett krass, weil sie ist da irgendwie mit Emma Roberts und wer ist da noch in der Kategorie halt so mit so Superstars? Und dann ist da so eine deutsche Schauspielerin, die hier wahrscheinlich ganz, ganz viele gar nicht kennen, würde ich jetzt mal behaupten.
Schaust du dir dann so eine Oscar-Verleihung an nachts? Ist das für dich dein Super Bowl? Wenn dann so aus Fondant ausgerollte Filmrollen so auf dem Kuchen drapiert
ganz
oder so.
Ganz ehrlich, ich wäre gerne so und ich hatte auch Phasen, wo ich mir vor allem die ganze Musikpreisverleihung immer reingezogen habe, aber irgendwie ist ja dann immer irgendwas am nächsten Morgen und dann macht man es nicht. Und dann,
schaffe
und dann gucke ich die ganzen Mitschnitte mir halt an, was ja immer auch gar nicht so einfach ist, dann am nächsten Tag irgendwie in Deutschland angucken zu können. Aber ich wäre ein bisschen hyped jetzt auch dieses Jahr, weil ich auch jetzt hyped bin, so jetzt ist ja auch schon wieder eine Tension. Also so eine politische Tension mit der ganzen Barbie-Thematik und wir wissen, die Barbie-Stans, die sind krass unterwegs. Wer weiß, vielleicht wird so, weißt du, so eine Frau mit so, die bei den ganzen, das war bei der Paris Fashion Show, war das jetzt wieder so ein Ding, dass Frauen irgendwie so mitgelaufen sind auf den Laufstegen und dann so Schilder hochgehalten haben und so meinten so, Prada benutzt für, das ist ganz böse. Weißt du, vielleicht passiert ja sowas irgendwie. Und das würde ich dann schon gerne live mitbekommen.
Was ich eine sehr lustige Situation finde in diesem Barbie-Nominierungsuniversum, das ist sau unangenehm, glaube ich, für Ryan Gosling gerade, dass er so diese Nominierung bekommen hat.
Ja.
Und das ist so, weil er versteht ja, was für einen Film er da mitgespielt hat. Und er hat jetzt so ein Statement, das habe ich heute Morgen gelesen, in der Stunde, die ich Zeit hatte, weil ich früher aufgestanden bin. Und ich finde, gut gemacht, aber auch wieder, und das ist für mich vielleicht ist das so das stilistische Mittel der ersten Hälfte der 2020er Jahre, auch wieder ein Screenshot aus der Notes-App.
Ja, habe ich auch direkt als erstes gedacht.
Unser Bundeskanzler.
Aber ich frage mich, wenn ich jetzt gecancelt werden würde oder versucht werden würde, vielleicht würde ich auch zur Notiz-App greifen, weil es ist so gelernt. Man denkt sich, oh fuck, ich werde gecancelt, Notiz-App.
Ich würde ein Word-Dokument abfotografieren, so, dass man so die Pixel vom Computerbildschirm
aufsieht.
Dann
hast du direkt wieder eine Angriffsfläche, weil die Leute sind so, du wolltest so edgy sein. Wir hassen dich trotzdem.
Oh, oder wie fändest du so handgeschrieben und das abfotografiert?
Ja, aber nur, wenn man so richtig schön in so einer richtig schönen
Schrift. Und dann ist noch so eine Träne noch auf dem, das ist so verschmiert, damit man weiß, dass es ganz, ganz leid tut.
Also bei Ryan Gosling, es sind gerade so viele Preisverleihungen, ich komme nicht mehr hinterher. Er wurde doch gerade, es gab doch gerade schon exakt diesen Moment, den wir gerade durchleben, vor ungefähr ein paar Tagen oder einer Woche.
Ja, die geben so viele Preise.
Die geben zu viele Preise. Er hat nämlich gegen den Billie Eilish Song wie heißt das? I'm Just Ken.
Ja, stimmt, da hat er gewonnen.
Weißt du noch, welche Preisverleihung das war?
Mann,
es sind die Amis, die sollen mal klarkommen. Die sollen mal
einen großen Preis geben.
Preis einfach.
Ja,
Preis.
Preis für Preis.
Preis für. Und da gab es schon so einen iconic, so einen Mitschnitt, wo die Kamera halt auf ihm ist, weil die warten ja vor den Gesichtern, wer wird der Gewinner, die Gewinnerin, um dann genau den Moment zu haben. Und in dem Moment, wo er realisiert, dass er gegen fucking Billie Eilish gewonnen hat mit einem Song, der sehr, sehr gut ist und der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat letztes Jahr. Aber naja, ich weiß nicht, ob man den jetzt auch mit der Bedeutung von diesem Billie Eilish Barbie Soundtrack Song vergleichen kann. Und er schüttelt einfach so den Kopf. Und irgendwie wirkt er ziemlich korrekt, finde ich.
Ja, ich glaube aber, dass das ist so eine Situation, auf die man sich, glaube ich, im Kopf sehr oft vorbereitet. Was ist, wenn das
peinliche... Ach, meinst du,
es ist
schon wieder einfach nur so Performance auch?
Er weiß auf jeden Fall, was er tut.
Ah. Oh Mann, siehst du, und ich bin so an, ich denke mir so, der ist cool. Und
ja, man kann ja cool sein und wissen, was man tut.
Das stimmt.
Das ist ja beides möglich.
Ja, stimmt, weil wenn er eine korrekte Einstellung hat und es tatsächlich so sieht, dass er sich denkt, oh Leute, jetzt nicht euer Ernst, dass ihr mir den Preis gibt. Klar, da muss man sich wahrscheinlich mental auch drauf vorbereiten. Wie schaffe ich es in dem Moment, wo die Kamera auf mir ist, diese Message, die ich denke, so rüberzubringen? Das gehört dann wahrscheinlich auch zu dem Job.
Ich glaube ja. Ich glaube, da geht auch einer vorher dahin und sagt so, du Ryan, folgendes, es könnte passieren, dass du den Preis gewinnst und das alle scheiße finden. Mhm. Versuch einfach nicht komplett auszurasten und dich mega zu freuen. Bitte.
Das Billie Eilish heult so neben ihm. Günther Gerwig verlässt den Saal und er so, ja! Aber würde auch schon wieder passen zum Barbie-Film.
Das wäre dann, ja, dann
müsste er in der Rolle auf die Bühne kommen. Das wäre cool gewesen.
Würden dann wieder so Twitter-Film-Bros verteidigen, dass er ja in der Rolle ist und das alle verlängerte Filme und ohnehin, Ryan Gosling hat so eine so große Fangemeinde, die wirklich über alle Schattierungen des politischen Spektrums hinweggeht. Sehr interessant.
Ja?
Ja, weil natürlich hat er so progressive Filme und
aber
so coole
Filme. Aber auch nach dem
Barbie-Film
jetzt?
Ja.
Okay.
Er hat immer noch so, also gerade so Charaktere, die ja eigentlich als so die Bösewichte geschrieben werden und ja so etwas Verwerfliches darstellen sollen und ja zum Beispiel genau diese Karikatur von so einer Andrew Tate leicht hängengebliebene Männlichkeit sein sollen, die finden dann so Anhänger und so, ja, so müssen wir sein, weil jede Fähigkeit, Medien zu lesen und jede Fähigkeit geht einfach leider verloren und der hat wahnsinnig große Anhänger mit seinen ganzen sehr männlichen Rollen, auch mit diesem Typen aus Drive zum Beispiel. Oder mit diesem, mit der Rolle, die er in Blade Runner 2046 gespielt hat, hat viele, viele sehr interessante, sehr inzellige Fans im Internet. Aber dafür kann er ja nichts.
Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es macht natürlich total Sinn, auch mit der Rolle, die er bei Barbie spielt, dass das dann irgendwie so Leute schauen und sich denken, ja, weil der ist nämlich noch ein richtiger Mann und der kämpft nämlich auch noch gegen die Frauen. Und da sieht man mal, wie schwer das ist für uns Männer.
Ja,
das kann man ja da drin lesen.
Exakt, das und auch jeder Teenager, der Fight Club-Fan ist, sieht sich halt so, ja, wir müssen uns auf die Schnauze hauen gegenseitig. Mhm. Was, glaube ich, nicht die Message des Films Fight Club ist, aber da könnt ihr ja mal auf Reddit erklären. Thread gehen. Das ist so, dass dieses Schreiben von guten Anti-Helden, von guten Bösewichten in Stories, weil Männer sind, so oft so zu seltsamen, sehr komischen Vorbildern führt. Wie zum Beispiel auch beim Joker aus den Batman-Filmen.
Ja.
Und so, denn der versteht die Welt auch nicht. Der ist genau wie ich.
Ja, oh Gott, Leute, bitte nicht. Dann ist es wirklich wild, wenn man sich in dem sehen kann.
Ja, aber viele, viele Leute, die so, ja, die sich so diese 14-jährigen Philosophie studieren.
Stimmt.
So dieses, wir leben in einer Gesellschaft und ich bin missverstanden und ich kann mich nicht ausleben. Und
auf
so alles
YouTube.
Auf YouTube. Das ist alles gut und alles richtig, aber calm down mit den Joker-Sachen. Auch so diese Walter White Heisenberg-Vergötterung. So, ja, das ist ein Drogendealer, der Leute umbringt. Vielleicht nicht das richtige Vorbild und vielleicht auch nicht übertragbar auf dein Leben, das ein größtes Problem gerade eine 4- in Physik ist.
Ja.
Lieben Gruß.
Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die Folge nächste Woche, weil da können wir dann die Oscar-Verleihung besprechen und ich hoffe,
ist die
ja
nächste Woche schon?
Irgendwie dachte ich, die wäre nächste Woche.
Ist die dann immer so im Frühling?
Ist es noch eine Weile? Nee, ich hab's mit den Grammys verwechselt. Siehst du, das ist zu viel los.
Ja, weil du dich für Filme alles und für Musik interessierst.
Oh,
Juice WRLD.
Eine Frau mit Persönlichkeit, scheiße.
Wir hassen es, wenn Frauen Hobbys haben. Das hat der Joker bestimmt auch mal gesagt.
Naja, egal. Ich freue mich, wenn die Preisverleihungen sind. Dann können wir das nämlich nochmal besprechen, weil da wird bestimmt noch was passieren.
Ja.
Da bin ich mir sicher. Da wird es noch die ein oder andere Reaktion geben.
Ich hoffe, es gibt einfach nochmal so eine Schlägerei.
Aufstand. Ja, oder Aufstand. Demos.
Ich finde, irgendwer sollte wieder eine Ohrfeige bekommen.
Ja, naja, auf jeden Fall. Eine Sache.
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien. Für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele hundert Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz & Humsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist HOHO, also Caps Lock HOHO. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Worüber ich gerne noch mit dir heute sprechen wollte, weil wir letzte Woche drüber geredet haben, sind die Demos. Weil ich habe ja noch dir erzählt, dass es häufig diese Demo-Postings im Internet gibt, wo man so sieht, so, hey, cool, Leute, es sind ja jetzt Hunderttausende, Millionen, fast schon Leute in ganz Deutschland auf die Straße gegangen und haben gegen rechts demonstriert. Und wir haben drüber gesprochen, dass man oder ich manchmal so das Gefühl habe, wenn das dann so 30.000 Leute sind, dass ich mir so denke, cool, ist auch richtig gut, dass ihr auf die Straße geht, aber fühlt sich jetzt gerade nicht so an, als würde sich wirklich etwas verändern und schon gar nicht, als würden wir damit die Mitte der Gesellschaft erreichen, sondern das ist jetzt ein Moment, der einem natürlich Hoffnung gibt, aber fühlt sich irgendwie nicht nach einer nachhaltigen irgendwie Bewegung oder Veränderung an. Und ich muss sagen, das war kurz, ich glaube, es war ja vor dem Wochenende und dann waren ja am Wochenende diese ganzen Riesendemos und in Berlin natürlich gerade die Bilder, die man gesehen hat mit fast 350.000 Leuten laut Veranstaltern, die da auf der Straße waren vor dem Bundestag, war dann anders, als wir es quasi in dem Moment prophezeit hatten, weil da die Demos noch kleiner waren. Und das hat definitiv was mit mir gemacht. Also da war ich echt so, krass, es sind so viele Leute auf die Straße gegangen, das hätte ich niemals gedacht. Weil ganz ehrlich, in dem Moment, wo diese Recherche rauskam, war mein erster Gedanke, es geht jetzt ganz normal weiter.
Ja, ich,
die AfD kommt damit weg, also das wird keine krassen Konsequenzen haben und es wird vielleicht so kurz so ein bisschen so ein paar Leute auf Twitter geben, die sich aufregen, wie immer. Dann ist das eine Woche lang
Hi. Hallo.
Und dann wird es eine Woche lang vielleicht auch so Thema sein und dann hat sich das schon wieder erledigt, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Und das war etwas, was ich sehr positiv fand, dass der Aufschrei ausnahmsweise mal angemessen war für das, was passiert ist. Weil das ganz oft nicht so ist.
Komplett. Ich glaube aber auch, dass es noch nicht beschlossen ist, dass es da keine, dass es nicht konsequenzlos
absolut
weitergeht und
ja, absolut,
und dass da jetzt kein großer Systembruch kommt und
habe ich auch nicht gesagt
im Umgang mit der, nee, aber ja, aber es ist so es ist mega schön, es war sehr erhellend und sehr einfach ein gutes Signal,
ja, genau,
dass Menschen ja produktiv auf die Straße gehen. Mhm. Es ist aber ganz, ganz seltsam, dass so diese vorhersehbaren Mechanismen von so, ja, wir dürfen nur gegen Rechtsextreme demonstrieren und nicht gegen rechts. Das mhm. finde ich saukomisch, mhm. Dass diese sofortige Reaktion im wortwörtlichen und im politischen Sinne aus der CDU kam. So, ja was ist...
Friedrich Merz in der ersten Sendung von Karin Mioska, die ja jetzt Anne Wills Sendeplatz
Queen
übernommen hat. Hast du schon gesehen?
Nee. Ich habe aber auch ehrlich gesagt... Ganz kurz, ich habe noch nie freiwillig eine politische deutsche Talkshow angemacht.
Nein?
Ich habe noch nie Markus Lanz angeguckt. Ich habe noch
echt?
Nie Anne Will angeguckt.
Okay, doch, Mai ich
Sperger.
Sehr gerne.
Ich habe das alles nicht angeguckt, weil ich schaue, das ist eine Sache, wenn ich so spät abends in ein Hotelzimmer komme,
ja,
heute vielleicht,
ja,
dann schalte ich einen Fernseher an und wenn das direkt auf so eine Talkshow springt, dann schaue ich mir das an. Aber ansonsten habe ich das noch nie gemacht.
Doch, ich ganz oft. Das ja? ist für mich so was Klassisches, was ich mir so auf, wenn ich mich schminke, neben den Schminktisch stelle und mir da, also dann auch wirklich... Oder auch, nee, auch mal so auf der Couch. Also ich gucke das halt nie live im Fernsehen, weil also das ist ja teilweise mega spät und ganz im Ernst, Sonntagabends will ich mich jetzt auch nicht schon so auf die politische mhm. Woche vorbereiten. Habe ich keinen Bock drauf. Aber am Montagmorgen gerne, Lanz oft sehr, sehr gerne, muss ich echt ja. sagen. Also ich gucke sehr gerne Lanz.
Ist aber auch ein schöner Mann, muss man sagen. Ein schöner Mann.
Ja.
Als der sich für Wetten, das ausgezogen
auch,
hat.
Der hätte auch...
Das fand
Ken
ich gut.
spielen können.
Der ist ein bisschen Ken.
Ja,
Richard David Precht und Markus Lanz, beide Ken.
Ich finde,
zusammen
ich finde es ist schon
Ken.
Ein, also für das, was es ist, ist es eine sehr gute Talkshow und ich gucke Lanz sehr gerne. Aber ich habe schon meine Favoriten, merke ich gerade. Maischberger gucke ich fast nie.
Mhm, warum?
Doch ab und zu, wenn so gezielt, wenn Gäste da sind, die ich gut finde. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich mag das ganze Format nicht. Das ist ja so ein bisschen anders aufgebaut. Also erstmal stehen alle so an Tischen und dann gibt's immer noch diese Einzelinterviews. Irgendwie will ich direkt rein in die Diskussion, wie bei Lanz. Und da ist natürlich auch, bei Lanz ist immer die Unterhaltung mit eingerechnet. Ne? Es ist auch immer,
ist ein bisschen
wie Wrestling. So doll der Finger in die Wunde gelegt, dass man auch, es ist ja auch so ein gewisser Voyeurismus.
Also ich kenne natürlich Ausschnitte von Lanz und
ja.
meine Lieblingskörperhaltung von ihm ist.
Der Fuß vorne, ja.
Das ist richtig wie so eine Grätsche.
Ja.
Und wenn er sich so vorlehnt,
ja.
Das liebe ich. Wenn der sich vorlehnt und dann so... Aber jetzt könnte man doch sagen,
ja.
Das liebe ich ganz, ganz arg. Und das finde ich
ja.
so, das finde ich eine großartige Eigenschaft. Finde ich gut, soll
ja,
er machen.
Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, das gucke ich sehr gerne. Und ich habe jetzt die neue Sendung von Karin Mioska das mhm. erste Mal geguckt.
Wie heißt
die? Die heißt, ja, wie heißt die eigentlich? Ha, siehst du, weiß ich nicht.
Heißt
mehr.
Sie einfach Karin Mioska?
Nein, die hat safe einen Namen, den ich nicht weiß. Aber ich finde es okay, weil es lief erst einmal. Aber sie hat jetzt eine eigene Produktionsfirma, ist jetzt sehr mediennerdy. Aber die heißt einfach Mio Media. Wie cool ist das?
Ich habe gerade, weil neben
ist
dir...
Ist sehr rappermäßig.
Neben dir ist nämlich diese Club-Mate-Flasche.
Ja.
Mate, gibt auch andere Mate-Hersteller. Und eine Mio Mioska-Mate würde ich mir kaufen.
Oh... Vielleicht Merch für ihre Talkshow.
Vielleicht einfach mal melden, kein Problem. 15% der Umsätze hätte ich gerne.
Auf jeden Fall, also dieser Schwenker zu dieser Sendung,
ja.
weil dort nämlich Friedrich Merz zu Gast war.
Mhm.
Und der nämlich auch direkt als erstes erstmal klargestellt hat, ja, genau zu den Demos, wir müssen jetzt aber auch aufpassen, dass wir jetzt nicht hier alle als rechtsextrem abstempeln. Weil der Hendrik Wüst hat ja gesagt, das ist eine Nazi-Partei und da müssen wir vorsichtig sein. Also so viel zu dem, was du gerade gesagt
mhm.
hast, zu rechts und rechtsextrem.
Ja.
Also natürlich ist das jetzt nicht, wird da jetzt, also wer weiß, also ich weiß es natürlich nicht, wir wissen es beide nicht. Ich wollte damit jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass jetzt hier sich irgendwie krass was verändert oder dass es erstens krasse Konsequenzen gibt, was auch schwierig ist. Also das wird sich jetzt über längere Zeit zeigen. Die Sachsen, die Wahlen sind jetzt auch schon bald. Also wir werden bald sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich, dass die AfD überall mhm. stärkste Kraft ist in Sachsen. Aber trotzdem hat es ja auch eine symbolische Kraft. Und es ist ja schon auch irgendwie wichtig zu wissen, für die Menschen, die davon betroffen wären, von diesen Deportationsplänen, kann man ja schon sagen.
Oder jetzt schon sind von den Drohungen.
Oder jetzt schon sind. Denen gibt das natürlich Hoffnung. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses eine virale Video gesehen habe, was da von Political Beauty und dem SPD-Account
ja.
gepostet wurde. Und ich hatte richtig Gänsehaut. Und das hatte ich...
dieser Drohnenflug über Berlin?
Der Drohnenflug
über,
genau, vor dem Bundestag. Und ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Und ich will absolut nicht pathetisch sein. Mhm. Aber es ist schon schön zu sehen, dass... Und auch diese ganzen Interviews mit irgendwie 60-jährigen Leuten, 80-jährigen Leuten, die gesagt haben, ich gehe jetzt das erste Mal auf die Straße. Das finde ich schon schön. Mhm. Und ich glaube, dass es, auch wenn es jetzt eben nicht... die krassen Konsequenzen sind, sondern einfach nur ein Symbol, wir halten zusammen und da gibt es auch noch andere Leute, die das gerade falsch finden, was passiert. Das ist so wahnsinnig banal, aber eben auch sehr wichtig und passiert halt viel zu selten. Ich meine, wann gab es das in den letzten Jahren in dem Ausmaß?
Ich glaube im Sommer 2020.
Black Lives Matter.
Ja, und da gab es in den Großstädten auf jeden Fall diese Demos. Aber
die waren auch nicht so groß.
Die waren nicht so groß.
30.000 auch wieder.
Und sie fanden vor allem auch nicht so in den Städten statt, die man aus Berliner Perspektive gerne mal so als Provinz abtut.
Ja.
Also das so in Greifswald, in Gera, in kleineren sächsischen Städten, die immer so genannt werden, wenn gerade wieder ein AfD-Oberbürgermeister gewählt worden ist, dass da Menschen auf die Straße gehen zu Tausenden. Das ist, finde ich, noch geiler als 350.000 in Berlin. Zumindest genauso geil.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gerade da natürlich... wo es auch vielleicht nochmal deutlich mehr Mut braucht, auf die Straße zu gehen.
Hast du diese Bilder gesehen? Ich glaube, die waren aus Greifswald. Ich kann das mal kurz live recherchieren, wenn ich darüber rede. Das waren so Bilder von Menschen, von denen man glaubt, dass die seit den 80er Jahren nicht mehr auf die Straße gegangen sind, nämlich so richtig klassische Neonazis wie in einem Tatort.
Ja,
also so richtig so mit Springerstiefeln und einer hatte so eine Braunhemden-SA-Uniform an und das war wirklich so, die sahen aus wie die Nazis aus einem Werner-Film.
Mhm.
Und man denkt immer so, naja, die neuen Rechten, das sind so geschniegelte PR-Menschen, die so
es gibt auch noch Vintage-Nazis.
Vintage-Nazis, klassische 80er Jahre, 90er Jahre Nazis, alle große Fenster AfD. Interessant.
Ja,
übrigens
toll.
Auch große Fenster AfD. Ist eine neue Parteigründung, die wir diese Woche hatten. Und da habe ich das Bild gerade rausgeholt.
Ja.
Und da möchte ich gerne mit dir aus so einer... du bist ja auch eine modebewusste und eine designaffine Person.
Ja.
Und zwar habe ich hier das Bild von der Parteigründung der Werteunion rausgeholt. Und der Erfolg der AfD hat sehr, sehr viele Faktoren. Mhm. Ein Faktor, der definitiv keiner ist, ist das Grafikdesign. Grauenvolles Grafikdesign.
Blau-Rot-Horror.
Wirklich auch so plump gemacht. Da sieht man so, die haben keine richtig geile Werbeagentur bekommen für ihre Wahlplakate. Und auch die Werteunion, grauenvolles Grafikdesign. Das Logo ist kacke, es ist so blau-orange. Sieht aus wie so...
Was ist das? Wie eine Büroklammer?
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Das sieht
W und U.
Oh, aber
Union und die
greifen
ineinander. Weil
jetzt
brauchen wir rechten Zusammenhalt.
Ja, an dem mangelt es in Deutschland ja allgemein, an rechten Zusammenhalt.
Nein.
Was ist der Grund dafür, dass so rechte Parteien immer so fürchterliches Grafikdesign haben? Ist es so, weil so Leute, die hier in Berlin eine ordentliche Photoshop...
Aber welche nicht rechte Partei hat denn ein gutes Grafikdesign?
Also man kann und sollte den Grünen viel, viel vorwerfen, aber ihr Grafikdesign und ihre ganze Corporate Identity, auch hier Satire-Alarm, Satire, funktioniert gut.
Ja,
FDP hat auch ein geiles Farbschema, muss man sagen. Und 2017 bei der Wahl gab es ja diese Digital First, Bedenken Second Plakate von Christian Lindner. Die sahen geil aus. Man merkt so, wenn so eine Partei so ihre Fans und ihre Followerschaft in den Grafikdesignbüros dieser Welt hat, dann sehen auch die Designs besser aus. Aber, und bevor ich jetzt weiter über das Grafikdesign rechter Parteien rede, ist es vielleicht so eine Strategie?
Meinst du?
Ja, dass man nicht so halt...
Nein. Also so,
meinst du?
So viel Smartness will ich dem wirklich nicht zu.
Ah, aber ich glaube schon, dass es so eine Abgrenzung ist von diesen hochpolierten Hochglanzparteien. Und dann hat man so, hey, wir haben kein richtig geiles Grafikdesign. Es sieht bei uns aus wie so die Einladung von der Weihnachtsfeier des Dorffußballvereins. Aber dafür haben wir
aber
Inhalte.
Aber damit sieht es ja genau aus wie das, was es ja auch sein soll, auf eine Art.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine Strategie dahinter.
Ja, das kann sein, dass schon genauso scheiße aussieht wie das, wofür sie stehen.
Ja, und das ist so am Boden geblieben, in Anführungszeichen wirkt und so grafisch sich auch zum Beispiel in meiner Heimatregion, die auch ein massives Nazi-Problem hat, nicht so von den Werbeplakaten der Dorfmetzgerei unterscheidet. Vielleicht ist das eine Idee, weil so ein FDP oder ein Grünen oder ein SPD-Plakat, das sticht schon raus. Das ist so das Hochglanzigste im Landkreis Bamberg.
Ja,
dann.
Vor allem uns wollen sie ja damit eh nicht erreichen. Ja. Sie wissen ja, dass wir sie eh nicht wählen wollen. Das heißt, für uns, die wir irgendwie gerne ein ästhetisches, cooles Poster haben wollen.
Ich möchte andere Dinge, aber ja.
Ich möchte schon auch ästhetische, coole Poster.
Im kompletten Gegensatz dazu stehen so Aufkleber von linken Splittergruppen, die dann so, ich habe vor kurzem auf dem Weg vom Hauptbahnhof, wenn ich zu Fuß laufe, nach Hause, gibt es so ein Straßenschild, auf dem ist so ein Plakat von einer, ich glaube, es ist eine maoistische Gruppierung. Und da ist so viel Text auf so kleinem Raum. Und das finde ich auch,
zu komplexes Thema, um sich kurz zu halten. Zu so, das haben sie sich gedacht wahrscheinlich.
Also ich bin da schon fünfmal dran vorbeigelaufen und habe nie ganz zu Ende gelesen.
Aber ja, man läuft dran vorbei, man weiß genau, wie die Unterhaltungen dort laufen. Also dass man erstens nicht mitkommt, dass es überladen ist, dass sich die verschiedenen Beteiligten selber nicht einig sind, was sie eigentlich gerade wollen. Also es kommt direkt der Vibe mit. Das ist doch gut, man weiß direkt, was man kriegt. Ich finde das nicht so schlecht.
Mein Lieblingsaufkleber, auch auf dem Weg vom Hauptbahnhof. Es ist so, wenn man Hauptbahnhof rausläuft in Richtung, da wo die Straßenbahnen sind.
Ja.
Und dann noch so ein bisschen weiter, dann ist irgendwo ein Verkehrsschild, wo angezeigt wird, dass es hier Richtung Hauptbahnhof geht. Und da kann man als Fußgänger hinten dran vorbeilaufen. Und da hat jemand versucht, auf einem ungefähr DIN A5 großen Aufkleber sein komplettes Weltbild abzubilden. Und das ist ein sehr komplexes Weltbild. Weil dann musst du in den ersten drei Zeilen wird so wiedergeben, okay, die Erde ist erstens hohl, zweitens hier im Mond wohnt jemand und dann darauf aufbauen musst du dann das eine ganze Argumentation darlegen und es muss noch Platz für einen QR-Code sein. Das muss so stressig gewesen sein.
Hast du den eingescannt?
Nein, leider nicht.
Ich habe noch was zu komplexen Themen, die vereinfacht dargestellt werden oder vielleicht auf eine edgy, ästhetische Art, sodass wir alle mit unserer Aufmerksamkeitsspanne mitkommen. Und zwar haben wir letzte Woche einmal kurz so drüber gesprochen und ich fand es ganz interessant, dass es gerade ja so ein Trend im Journalismus gibt, so ein Storytelling-Trend.
Ja.
Das sieht man, glaube ich, am greifbarsten ist das bei diesen Investigativ-Podcasts. Ne? Es wird dir eine Geschichte erzählt über ein sehr komplexes Thema.
Also du meinst so Cui Bono und Macht und Missbrauch bei Axel Springer, Boys Club hieß der genau.
Genau, also dass dir Geschichten erzählt werden, wo ja auch die Strategie dahinter ist, okay, so erreicht man Leute, so hören sie vielleicht auch zu bei den Themen, was ja auch überhaupt nicht, was ja jetzt erstmal überhaupt nichts Schlechtes ist. Aber was ich zum Beispiel sehr interessant fand, ist bei der Korrektivrecherche, weil wir hatten noch letzte Woche drüber geredet, dass ich diesen einen Satz gelesen habe, wo beschrieben wurde, dass die Person, die da glaube ich die Menschen am Tisch bedient hat und denen irgendwie Essen hingestellt hat und so weiter, dass die genervt war und dass ich das so ein komisches Detail fand. Und darüber habe ich danach noch länger nachgedacht, weil das ja auch, die sich ja auch entschieden haben, diese Recherche in Form von einer Geschichte, die erzählt wird, aufzuschreiben. Also du wirst ja über den ganzen Abend mitgenommen.
Ja.
Wo stehen die Kameras? Wer kommt wo rein? Wie ist die Stimmung? Wer fängt an zu sprechen? Also es ist ja wie eine Geschichte quasi.
Ja. Ich glaube, weil man auch zu Recht sehr stolz darauf war, dass dieser Scoop gelungen ist. Und dann wollte man nochmal ganz genau sagen, wie gut man gearbeitet hat.
Ja, und ich meine, am Ende gibt denen ja auch der Erfolg, diese Demonstrationen sind ja durch diese Recherche ausgelöst worden, recht, dass es funktioniert hat und dass es viele Leute erreicht hat. Aber man kann ja trotzdem kritisieren, ist das nicht irgendwie ein Trend, der gefährlich werden könnte für den Journalismus und für die Inhalte, wenn wir quasi alles nur noch von Rezo erzählt bekommen müssen, quasi im Worst Case. Und ich finde das ganz interessant, weil ein weiteres Beispiel ist ja, dass diese Recherche als Theaterstück im Berliner Ensemble gespielt wurde.
Jo.
Und ich habe das gesehen und war so awkward. Also die haben quasi dieses, wie so ein Kammerspiel, wenn ich das richtig verstanden habe, das nachgestellt. Also wie am Tisch, was passiert ist, wer hat was gesagt. Und dann gab es immer mal wieder so Einwürfe, wo quasi wie so metaebenenmäßig deutlich geworden ist, okay, das ist hier alles von der Kunstfreiheit gedeckt und das ist hier alles Kunst, damit man, glaube ich, rechtlich auf der richtigen Seite ist. Und das wurde halt die Woche viel kritisiert. Sollte man aus so einer Recherche ein Theaterstück machen, bei dem natürlich auch gelacht wird, was zu Unterhaltungszwecken geschaut wird? Und ich frage mich, erreicht es wirklich mehr Leute?
Also als jemand, der in so einem Format, in dem auch zwischen sehr ernsten Recherchen mal gelacht werden muss, der da mitgearbeitet hat, ich finde es ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es gut, wenn mehr Menschen Inhalte mitbekommen und Unterhaltungsinhalte, die verbreiten sich halt mehr als so sehr ernste, bierernste Recherchen. Andererseits ist halt diese Trennung auch so von so Unterhaltung zu echten Recherchen und die ist halt fließend und das kann ganz schön in die Hose gehen. Andererseits so diese Reportagenformate im Stil eines, im Stil, nicht im Inhalt, im Stil eines Klaas Relotius, die sind ja auch keine neue Sache. Also das wurde
nicht,
ja schon immer so, das wurde auch im geschriebenen Wort gerne so als sehr reportagiges und sehr fiktiver Text, manchmal ein bisschen mehr als nicht, umgesetzt. Und wenn man nur so bierernsten Tagesschau-Journalismus betreibt, ich glaube, das hätte nicht so die Knallwirkung gehabt, wie so ein lockerer, auch ein bisschen witzig geschriebener Text.
Ja, ich glaube am Ende, ich frage mich nämlich gerade, was eigentlich meine endgültige Meinung dazu ist. Ich glaub, am Ende ist es wie immer so, dass es nicht schwarz-weiß ist und dass es irgendwie ein schmaler Grat ist. Ich denke jetzt gerade über diese ganze Steuerung F versus Rezo-Sache nach. Und ich gucke ja oder habe sehr gerne über viele Jahre Steuerung F und Y-Kollektiv, die ich da so ein bisschen mit reinzählen würde.
Ja,
die haben sich ein bisschen davon wegbewegt wieder, von diesem krassen Blockbuster-Journalismus und diesen super boulevardesken Schlagzeilen. Mhm. Also ist zumindest mein Gefühl. Die sind ja jetzt auch, glaube ich, nicht mehr auf YouTube, sondern in der ARD-Mediathek. Aber da habe ich auf jeden Fall gesehen, seit Corona, bei diesen ganzen YouTube-Reporter-Formaten, dass die teilweise Schlagzeilen hatten, wo ich so dachte, die ja auch zu Funk und zum Öffentlich-Rechtlichen gehören, okay, sind wir jetzt bei der Bild?
Ja, so diese clickbaitigen.
Das ist so krass. Also, warte, ich zeig dir mal ein Beispiel für alle, die das nicht gucken. Ich brauche da jetzt einfach nur mal einmal den Account gehen.
Ich habe das früher wahnsinnig oft geguckt, diese Funkformate, die ja auch einen großen Production Value haben, aber es wirkt manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel Betonung gelegt auf den Jugendfaktor, weil gerade so dieses Zuschneiden von journalistischen Formaten auf die Jugend, finde ich so, das ist so verniedlichend, als ob ein 15-Jähriger nicht auch eine ordentliche Doku schauen kann. Also
ja.
als ob
wir sind
man
keine
so,
15-Jährigen.
Ja, natürlich nicht, aber ich bin so ein bisschen ich verstehe nicht, dass man so Kindern immer so oder Jugendlichen so immer unterstellt, dass die so ein selbst zugeschnittenes Format brauchen und dass die irgendwie noch ein Emoji im Titel brauchen, damit sich das anschauen. Das ist doch Quatsch. Also wahrscheinlich funktioniert, sonst würden sie nicht machen. Aber ich finde es immer so. Als ich als 15-Jähriger hätte lieber die erwachsenen Dinge geguckt.
Ja, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich finde das schon okay, dass Sachen extra gemacht werden, die junge Menschen ansprechen sollen, weil ich schon glaube, dass es das auch braucht. Ich gucke gerade, also ich sehe gerade, dass, also würde ich jetzt einfach mal so beim schnellen Durchscrollen, ich glaube, es hat sich verändert. Wer weiß, vielleicht sind die da irgendwie auf die Kritik eingegangen. Aber letztens habe ich noch einmal Steuerung F, also sind mir so Videos angezeigt worden, vielleicht waren das dann ältere. Und es ist wirklich Mord und Totschlag, aber mit Schlagzeilen. Ich erinnere mich noch an einen Beitrag, wo gesprochen wurde über die Tochter einer Sexarbeiterin und wie das eigentlich für die Tochter ist. Und also ich weiß noch, dass der Titel war... Tochter einer Hure, wie gehe ich damit um? Oder irgendwie sowas. Und das haben die dann später geändert. Und das ist halt auch den Protagonisten gegenüber, also den Leuten, also dieser Frau, mit der die da gesprochen haben, super respektlos, dass sie da so eine boulevardeske Schlagzeile zu nehmen.
Ja, weil es ja auch die wahrscheinlich tatsächlich gute journalistische Arbeit so ruiniert, indem man so eine Zeile drüber schreibt.
Ja, und irgendwie sehe ich das halt bei diesen Reporterformaten, die haben sich halt leider, glaube ich, so in diesen YouTube-Strudel so krass reinbegeben. Also da ist es mir am meisten aufgefallen und jetzt hat sich das ja bei diesem Steuerung F versus Rezo Beef irgendwie so zugespitzt und ich muss sagen, ich bin auf keiner von beiden Seiten.
Ja, da kann sich keine der beiden Seiten auf mich verlassen.
Nein, aber es ist von beiden Seiten schlimm. Es macht auch gar keinen Sinn, das jetzt aufzurollen, was da passiert ist, weil man wüsste gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Es ist einfach auf allen Ebenen belastend. Beides ist belastend.
Es wirkt wie so, dieser ganze Beef wirkt für mich so kompliziert, wie so, wenn man etwas zu einer K-Pop-Band recherchieren möchte.
Ja.
Und dann geht man so in den Raum und will so ein Buch rausgreifen und muss dann eine ganze Bibliothek mitnehmen, weil man sonst nichts mitbekommt.
Ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass es wirklich dieser Blockbuster Entertainment-Journalismus mit wenig Budget, wo du irgendwie Sender dahinter hast, die dir ganz viel Druck machen, dass du jetzt aber jede Woche muss jetzt ein Video und wir wollen gerne Rezo drin haben. Dieser ganze Skandal, da ist ja, ist mein Eindruck, nur passiert, weil man unbedingt Rezo drin haben wollte, obwohl man ihn nicht hätte drin haben müssen. Aber wahrscheinlich für die Reichweite gerne auch noch Rezo drin haben wollte. Ah, es ist alles so anstrengend. Es ist so anstrengend. Und weißt du, was auch ein bisschen da reinspielt? Dieses TikTok oder Reel, worüber wir geredet haben, von Political Beauty, dem Insta-Account, wo diese Bilder vom Bundestag waren, geht ja sogar auch im weitesten Sinne da rein, quasi in das Thema politische Inhalte, die irgendwie unterhaltsam aufbereitet wurden.
Ja.
Weil ich mich da an einen Tweet erinnere von Thilo Jung, der kritisiert hat, dass dieser Song, der da drunter gelegt wurde, den man jetzt auf allen Demo-Videos sieht.
Was halt ein klassischer TikTok- oder Reel-Sound ist, wo diese Menschenmasse singt, oder?
Ja, das haben wahrscheinlich alle gehört die letzten Tage.
Ja.
Dass dieser Song gar nicht, also dass es nicht der Originalton von dem Video ist. Und da wird dann auf einmal so viel vermischt, weil es halt offensichtlich ist, es ist halt eine Drohnenaufnahme.
Mhm.
Also also man sieht ja in dem Video, dass es gar nicht möglich ist, da, also wie laut sollen die Leute gesungen haben?
Ja, natürlich. Und ich verstehe so ein bisschen dieses, hey, wir müssen in den Inhalten, die wir gerade verteilen über die Demos und über diese wirklich fantastischen Bilder riesiger Menschenmassen, müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil es gab ja schon wieder die Hinweise, diese coolen rechten Accounts, die dann so sind, ja, die Bilder sind manipuliert, hier will man auf diesem...
Ja, die nutzen das, ja.
Es gab fantastische Verschwörungstheorien über die Videos und Bilder von Demos, dass man so, einmal wurde so, dass der Fakt, dass wenn man ganz nah ranzoomt, dass es dann verpixelt ist, das Bild, als
guess
Beweis.
What, bei einem Video aus dem Internet, was auf Instagram hochgeladen wird. Ja, das ist natürlich jetzt die Taktik der AfD, ne, dass die halt sagen wollen, nee, das stimmt alles nicht und dass es wieder alles eine riesen Verschwörungstheorie ist und dass sie ja auch behaupten, dass Statisten in Hamburg gecastet wurden für diese Demo und dann irgendwelche Beweis-Casting-Aufrufe nehmen, die schon Jahre alt sind, wo irgendwie Statisten für irgendeine Demo gesucht wurden, für irgendeinen Film oder für was auch immer. Also natürlich ist das gerade die einzige Taktik, die denen einfällt, damit umzugehen. Wie immer zu sagen, stimmt nicht.
Mhm.
Gab's nicht die Demos. Ist eine absolute Lüge. Und bei dem Zentrum für politische Schönheit, ich muss sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich auch kurz verwirrt wegen dem Sound. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass mehr Leute, als wir denken, auch aus unserem Umfeld wahrscheinlich dachten, dass es der echte Ton ist. Und ich verstehe auch, dass man das kritisiert, dass man sagt, ey, das hat schon Fake-Potenzial, weil das Video übermittelt nicht eins zu eins, was dort passiert ist. Aber es ist halt auch ein bisschen wie TikTok funktioniert. Du hast ein Video, da ist ein Sound drunter.
Ja. Ja, ich war auch so.
Der das Video damit eindrucksvoller machen soll.
Es wirkt auch so ein bisschen, als ob das Konzept von TikTok-Sounds und Real-Sounds
nicht
100% ins gemeinsame Bewusstsein übergegangen ist. Aber wir haben ja Zeit.
Aber das passiert. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
Ja. Endlich. Folgt mir auf Instagram.
Nein, nicht so.
Schade.
Folgt mir auf Instagram, da hast genug Follower. Also, wir kommen nochmal nach Köln. Wir machen ja eine kleine Tour dieses Jahr.
Mhm.
Die ist ausverkauft und wir spielen aber noch ein zweites Mal in Köln und zwar beim Here and Now Festival am 10. August in der Halle Tor 2.
So ist es. Und auf diesem Here and Now Festival gibt es noch ganz, ganz viele andere Live-Shows von ganz, ganz tollen Podcasts, zum Beispiel von True Love oder von meinem persönlichen Favoriten Geschichten aus der Geschichte oder zum Beispiel auch Eyes in the Dark. Und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein.
Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau Here and Now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
Man schreibt es wie hören.
Hören und jetzt.
Hören
Festival.
Und jetzt. Hören und jetzt.
Also hereandnowfestival.de.
Das ist wie in Succession, als sie diesen Slogan für die Nachrichtensender. We hear you.
Und dann stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
Und auch in die Shownotes.
Shownotes, ja.
Tschüss.
Werbung Ende.
ja auf TikTok auch ganz oft. Also du guckst ja kein TikTok.
Nee, aber ich schaue YouTube Shorts, ich schaue Facebook Reels.
Ja, also du weißt ungefähr, was da so passiert.
Ich bin informiert.
Okay, gut. Weil da gucke ich auch manchmal Videos, wo irgendwelche Mädels irgendwas erzählen und ich mir denke, redet die das gerade oder ist das ein Sound? Und das ist auch ein Kommentar, der ganz häufig kommt, wenn Leute jetzt sowas super Lustiges oder Zugespitztes sagen, dass Leute so fragen, ist das ein Sound oder hast du das gerade? Ich war gerade nicht sicher. Mhm. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch einfach ein Problem, was mit TikTok einhergeht und diesem komischen Soundtrend, dass du überall einen anderen Ton drunter legst. Aber ja, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das auch benutzt wurde von AfDlern und Rechten, um quasi damit vermeintlich belegen zu wollen, dass ja etwas bearbeitet wurde.
Ich bin gegen Faktenchecks. Ich finde, alles ist wahr und ich glaube alles. Das ist meine Strategie, mit Internet-Fake News umzugehen. Und
okay.
Dann, und Durchschnitt gleicht sich das ja wieder aus. Wenn alles die Wahrheit ist, dann gleichen sich die unterschiedlichen Wahrheiten ja wieder aus. Und ich bin letztlich der einzige Mensch, der alles richtig weiß.
Kleb das doch mal auf einen Sticker in A5-Größe.
Ich habe noch so ein paar Sachen, ich muss zu meiner Biografie und dann muss ich noch einen QR-Code auf mein Instagram-Profil.
Hey, ich bin der Typ von Twitter.
Wahnsinnig schwierig. Das mache ich aber alles auf PowerPoint und dann über Flyer-Alarm.
Dann könntest du ja zum Beispiel irgendwie erzählen, dass du letztens irgendwie durch die Straßen gelaufen bist und dann hast du da ein Loch gesehen, was irgendwie auffällig war.
Moment. Du machst dich jetzt hier, du holst jetzt hier gerade ein Thema rein und machst es so als lustige kleine Überleitung, aber das ist ein ernstes Thema,
ja,
über das ich
mal.
Hier nicht nur dich, sondern die Öffentlichkeit aufklären muss.
Ja, klär mich doch mal auf.
Und zwar, in der Stadt Chicago gibt es seit mehreren Jahren einen frisch betonierten Fußgängerweg, einen Bürgersteig.
Mhm.
Und auf diesem Bürgersteig ist ein Wesen reingefallen und hat, als der Beton noch frisch war, einen Abdruck hinterlassen, der aussieht, und ich zeige dir das Bild, weil es wichtig ist und ihr könnt es euch relativ gut vorstellen, indem ich das beschreibe. Es gibt da einen Tierabdruck im frischen Beton, der jetzt natürlich fest geworden ist, und der sieht aus wie folgt.
Es sieht ein bisschen auch aus wie eine überfahrene Kröte.
Mhm, aber wie sieht's wirklich aus,
aussehen wie ein Rattenabdruck, ne?
Ja, es ist wahrscheinlich ein Eichhörnchen gewesen, das in dem nassen Beton gelandet ist.
Okay.
Und aber den Abdruck einer Ratte hinterlassen hat, weil Eichhörnchen sind ehrlich gesagt nur Langhaarratten.
Ja.
Also die haben wirklich nicht so viel Unterschied.
Unfrisierte Ratten.
Ja, genau. Die Ratten sind Buzzcut-Eichhörnchen, so kann man es sagen.
Und süßer, finde ich auch.
Findest du Eichhörnchen süßer?
Ja, ich liebe Eichhörnchen.
Okay. Auf jeden Fall gibt es dieses Rattenloch, und das gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber es hat jetzt Anfang des Jahres wahnsinnig an Viralität gewonnen, und das Chicagoer Rattenloch ist zu einer Pilgerstätte geworden.
Wirklich?
Menschen gehen dahin und bringen so Opfergaben. Und
ist das mitten auf der Straße, also da, wo die Autos langfahren?
Nee, es ist so vor so einem, also es ist so Bürgersteig.
Okay.
Die stellen da so kleine Flaschen Schnaps hin, so, keine Ahnung, Kondome, also neue, unbenutzte Kondome werfen sie dahin als Opfergabe. Blumen werden hingestellt. Es wurden so auch so Estradiol-Kanülen und MDMA-Pillen abgelegt. Wahnsinnig viele Menschen pilgern hin.
Die glauben, dass diese Ratte sehr viel feiert.
Zum Rattenloch.
Und auch Sexpartys ist.
Ja, genau. Zu Rattenlöchern und zu diesem Rattenloch. Und das ist so ein kleiner Altar geworden. Und nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch in einem Hochzeitssinne. Denn an einem Rattenloch wird geheiratet.
Nein.
Da werden, doch, es
richtig
gab...
Richtig geheiratet.
Es wird richtig geheiratet. Ich kann dir das gerne zeigen.
Ist denn hier, das eine schöne Location drumherum?
Das kannst du selber gerne selbst beurteilen. Also es ist halt einfach irgendein Wohngebiet.
Ist das direkt am Loch?
Und das ist direkt am Loch.
Das ist nicht schön. Das ist die Hochzeit.
Das ist die Hochzeit.
Sind das die Opfergaben davor?
Ja, das sind die Opfergaben.
Das ist ein Meer.
Das ist ein Meer an Opfergaben. Da werden Luftballons abgelegt. Herrliche, herrliche Dinge.
Wie passiert sowas?
Das Internet. Weil so schrecklich das Internet ist, manchmal bringt es etwas hervor wie das Rattenloch.
Ja.
Und auf dem Rattenloch lag in den letzten Wochen, ich glaube insbesondere auf Twitter, riesengroßer Fokus, weil halt viele Menschen ans Rattenloch gepilgert sind und dann irgendwie noch einen lustigen Gegenstand da abgelegt haben. Es gab dann auch eine Plakette, die gemacht worden ist, und zwar ans Chicago Rat Hole. 2 decades ago, on this very spot, a squirrel tumbled from the branches above, imprinting its fall in a concrete fossil. Behold the extraordinary result, a rat-shaped spread eagle landing, frozen in time, a testament to the curious dance between chance and the enduring imprints of the natural world.
Es ist sehr lieb. Es ist alles sehr, sehr lieb.
Ja, aber wie alles im Internet, das erst lieb ist, wird es danach schrecklich.
Oh nein,
weil,
was ist jetzt passiert?
Das ist natürlich...
Haben das jetzt Rechte unterwandert?
Nein, haben sie nicht.
Okay.
Aber stell dir vor, du wohnst Jahrzehnte vor so einem Bürgersteig und da gibt es halt dieses lustige Rattenloch.
Ach so, ja.
Und auf einmal kommen die Leute an. Und es gab einen recht ernst gemeinten Hilfeaufruf der Anwohner des Rattenlochs, die sagen, hey, das ist funny und so weiter, aber könntet ihr bitte, bitte aufhören?
Oh nein.
Es gibt diese ganzen Opfergaben. Also da liegen dann Zigaretten rum, E-Zigaretten, Alkohol, Essen wird dargebracht. Wo Menschen sind, ist natürlich auch Vandalismus. Es werden Partys veranstaltet am Rattenloch. Da werden so Shots getrunken. Da liegt dann auch viel Müll rum. Autos hupen die ganze Zeit, wenn sie dran vorbeifahren.
Kann man nicht Öffnungszeiten machen? Einfach offizielle Öffnungszeiten, jeden Tag irgendwie 2 Stunden oder so und da dürfen dann alle heiraten und so. Kommen auf Wartelisten, wenn sie da heiraten wollen.
Ist vielleicht eine Idee, aber dann öffnest du natürlich dem Kapitalismus Tür und Tor.
Ja, da geht's erst richtig los.
Weißt du, im Petersdom musst du auch Geld zahlen, damit du so reinkommst und damit du so die Warteschlange überspringen kannst.
Ja, oder so ein Kurgeld. Wenn man nach Niendorf oder an die Ostsee oder so fährt oder auch nach Köln, dieses Kulturgeld, so, diese Steuer,
ja,
das könnte man doch da machen, dann haben die Anwohner wenigstens was davon und dann landet das direkt bei denen.
Ist tatsächlich notwendig, weil das Rattenloch wurde im Zuge seiner Bekanntheit in den letzten paar Wochen schon zugeschüttet mit Beton, aber Menschen haben den frischen Beton
den Anwohnern, damit es vorbei
nein,
ist?
Nein, von der Stadt wurde es zugeschüttet.
Ach so,
aber das wurde Gott sei Dank wieder ausgegraben.
Wahnsinn.
Die haben das so mit abgemacht Nummernschildern von Autos wieder ausgegraben. Ansonsten passieren noch Dinge. Natürlich hat es keine Privatsphäre mehr, wenn die ganze Zeit Leute vor dem Rattenloch stehen.
Ja.
Werbungen werden da gedreht. Da wird Comedy-Veranstaltungen, Improv-Shows aufgenommen.
Was?
Radiostationen sind die ganze Zeit da. Überall Werbung wird ums Rattenloch verteilt. Ja,
seit wann geht das jetzt?
Das geht so seit Anfang des Jahres. Ich würde sagen seit 3 Wochen.
Okay, aber dann können wir ziemlich sicher damit rechnen, dass es in spätestens Ende dieses Quartals auch wieder vorbei ist.
Entweder das oder
es wird eine Netflix-Doku gedreht.
Oder wir haben eine neue Religion. Endlich mal wieder. Weil es gibt nämlich Leute, die sich nachts da treffen und so im Chor singen und so Rituale veranstalten am Rattenloch.
Aber dann so sei es, denke ich mir. Weil so eine neue Pilgerstätte, wie häufig kommt sowas?
Ja, genau. Ich finde,
das letzte Mal vor 2024 Jahren.
Und ich bin ehrlich gesagt bereit, diese Pilgerstätte anzubeten. Ich bin ehrlich
Würdest
gesagt,
du hinpilgern?
Hätte ich die Chance, würde ich auf jeden Fall nach Chicago fahren und mir das Rattenloch anschauen.
Siehst du warst ja jetzt gerade erst in den
ja,
USA.
Ja, ich habe das Rattenloch
natürlich blöd,
verpasst.
Du hast es verpasst.
Ich hätte so gerne das Rattenloch gesehen. Die beste Sache vielleicht in den ganzen USA. Und ich wäre so gerne am Rattenloch. Das
ich
Rattenloch
sehe
ist
aber
fantastisch.
Auch da einen investigativen Podcast. Ich sehe auch da eine Netflix-Doku.
Ehrlich gesagt, ja, es muss nur noch eine schreckliche Sache passieren. Weil ich glaube, Netflix macht so eine Doku, ja, Fire Festival, Woodstock 99.
Mhm.
Da muss jemand schon mit dem Leben bedroht sein. Und bisher ist keiner mit dem Leben bedroht.
Die Einzelschicksale porträtieren.
Ja.
Also weißt du, quasi das Rattenloch wäre nur die Rampe, um dann reinzugehen in dieses Dorf oder in diese Gemeinde.
In Chicago.
Spielt nicht das The Bear Restaurant Chicago?
Ja.
Aha, siehst du, und da hätten wir doch schon auch irgendeinen Twist, mit dem ich noch nicht weiß, was ich mit dem machen würde, aber es ist schon mal eine Feststellung.
Vielleicht in der dritten Staffel, dass sie da ins Rattenloch gehen.
Oh, das wäre toll, und dann hätten sie ein Problem, weil die Ratten bei denen ins Restaurant kommen und das dürfen die ja nicht und so.
Angeblich dürfen Ratten nicht ins Restaurant. Leider.
Danke für diese Geschichte.
Ich liebe das Rattenloch.
Ich wusste nicht, dass das passiert ist und ich hätte das in meiner Blase nicht mitbekommen.
Ja, manchmal, so schrecklich Twitter ist, so fürchterlich dieser Ort ist, manchmal gibt es ganz, ganz helle kleine Momente und das Rattenloch, das gerade zu so einer queeren und Trans-Icon wird.
Warte, ist es eine queer und Trans-Icon? Das hast du warum das jetzt?
Weil ich gedacht habe, dass du bei dieser Hochzeit...
Es ist ein linksgrün versifftes Rattenloch also.
Ganz kurz. Das Schrecklichste an diesen Demos ist, dass dieses Wort gerade wieder zurückkommt.
Ja.
Ich wollte, weißt du, weil ich ein aufgeklärter Typ bin, ich wollte nicht betonen, dass es eine Gay-Wedding ist. Ich dachte, es wäre dir einfach aufgefallen.
Nee, ehrlich gesagt habe ich eher auf das Drumherum geachtet,
okay.
Aber ja.
Ja, es ist so ein bisschen, es ist schon so deutlich ein queeres Rattenloch. Finde ich geil.
Ein queeres Rattenloch. Wahnsinn.
Ja, so soll es sein.
Ja,
so soll es
okay.
sein, so muss es sein. Und ganz kurz zum Begriff linksgrün versifft.
Mhm.
Das wurde ja so 2015 Im Zuge dieser ganzen...
So früh schon?
Ja, ich glaube nämlich schon. Ja. Ich glaube im Zuge der... Als Deutschland was Gutes gemacht hat und viele Menschen aufgenommen hat, ja, die auch vom Bürgerkrieg geflohen sind, da kam ja diese ganze Gutmenschen-Rhetorik, mhm, und so weiter und wurde das, ja, so ironisch umgemünzt. Aber ich kann es nicht mehr hören. Linksgrün versifft, das klingt für mich immer so, als wäre so... die grundlegende Ablehnung von Menschenhass, irgendetwas, was einem direkt so einen strengen Körpergeruch beschert und so direkt 7 Ratten, die man die ganze Zeit am Körper rumlaufen lässt,
beschert. Ja, aber es ist ja offensichtlich, also Quatsch, es ist ja genau wie, ja, bei den Klimaklebern, wo man sich, also ich sage dieses Klimakleber auch immer mit einem dollen so Anführungszeichen, weil ich mir, ja, so denke, so, das ist so absurd, das so zu, also...
Aber mich regt diese ironische Verwendung von Linksgrün versifft auch von eher linken Menschen auf, weil, ja, es eben so...
Ach so, als so Selbstbezeichnung.
Genau, das regt mich unendlich, ja, auf und weil es, okay, so... Aber, das, ja, kann ich nicht hören. Da werde ich echt irre. Nee. Und dann kommen immer so Leute in meine DMs und schreiben mir sowas, ja, wir sind ja beide linksgrün versifft. Und dann denke ich mir, nein, du bist ein Grünen-Wähler.
Nee, das muss nicht sein. Da stimme ich dir zu, das muss absolut nicht sein.
Gut, danke schön. Siehst du, jetzt haben wir schon 2 Kontroversen weniger.
Ja.
Das Ratten pro Rattenloch, anti ironische Verwendung und Selbstbezeichnung von linksgrün versifft, was weniger cooler Slogan ist.
Ja. Ja, wir sind ja gerade schon in den USA, dann reisen wir jetzt in unseren Köpfen.
Von
einmal
Chicago.
Alle die Augen zu, einmal und jetzt reisen wir nach New York mental und wir sind in einem Heli über diesen, danke für diese Soundbegleitung. Wir fliegen quasi über diese ganzen Hochhäuser und landen ganz langsam bei Succession. Das war aber keine saubere Landung.
Ja, sorry. Ich bin unterbezahlt. Schwitzige. Das ist mein erster Flug gewesen.
Ich möchte wirklich nicht bei dir im Heli fliegen. Und zwar ist ja das Krasse an Succession, dass es meiner Meinung nach die heftigste Serie ist, die ich je gesehen habe. Und was ja so heftig gerade da dran ist, ist, dass sie trotz allem, trotz dieses Riesenerfolgs gesagt haben, wir machen 3 Staffeln, oder waren es 4? 3, ne? Ja, wir machen 3.
4.
4 Staffeln und machen danach Schluss. Mhm. Die letzte Staffel kam ja letztes Jahr und ich fand das einen sehr guten Move, weil mittlerweile ja alle Serien immer gezogen werden und immer weitergehen. Die sind dann auch immer alle so kurz, dann hast du irgendwie 7 bis 8 Folgen. Und weil diese Serie jetzt vorbei ist, haben sie ganz viele Requisiten jetzt versteigert aus Succession.
Ja.
Und ich finde das ganz toll und ich hätte auch gerne was davon
gehabt. Was hättest du gerne gehabt?
Also es gibt eine Sache, wo ich ja gedacht hätte, das wäre vielleicht was für dich gewesen. Ein Auktionshaus in Dallas, sag das mal amerikanisch einmal bitte.
Dallas,
ja. Hat den 1,80 Meter großen, das Hundemaskottchen, den Anzug, gekauft.
Oh mein Gott,
für 7.800 US-Dollar. In der ersten Szene, glaube ich.
In der Greg
kotzt.
Ja, sehr gut.
Durch die Augen kotzt. Und sie haben auch, also nach den Angaben von den Auktionsmitarbeitern, wurde dieser Gegenstand gründlich von Requisitencode gereinigt. Was glaubst du, war der begehrteste Gegenstand? Fällt dir was ein?
Der Privatjet. nee, ich würde sagen, irgendwas...
Es waren eher immer so kleinere, so Details, ja, würde ich sagen.
Oh, ich würde sagen, dass etwas aus der Wohnung von Logan, war es irgendwas in die Richtung?
Nee, tatsächlich nicht, guter Take. Aber ich habe mir die Seiten durchgeblättert, relativ lange, bis ich keinen Bock mehr hatte, was alles dabei war. Sowas war nicht dabei. Also jetzt nicht so eine krasse Vintage-Lampe, die so aussieht, als würde die so 3 Millionen kosten.
Oder halt diese ganzen firmenbeschrifteten,
genau,
so diese ganzen Interviewwände und so weiter.
Sowas war mit dabei, aber der begehrteste Gegenstand war diese kastenförmige Burberry-Tasche, wo Tom ja irgendwann sagt, she's brought a ludicrously capacious bag. Das ist ja so ein Satz, der, ich glaube, aus der letzten Staffel auch viral geworden ist, mit denen sehr viele Taschenfirmen dann Werbung gemacht haben. Die wurde für $18.750 versteigert. Mhm. Wie viel Geld? Dann der Mixer, mit dem Kendall, ich glaube auch in Staffel 4 oder 3, übergossen wird.
In der Folge, genau.
Ja, wo sie irgendwie so, wo die Geschwister alle zusammen in der Küche sitzen und irgendwie ihm so geschwistermäßig alle möglichen Zutaten zusammenwerfen und sagen, er soll das trinken. Und
das fand
ihm das
ich einen herrlichen Moment.
Das war eine der schönsten Szenen, deswegen verstehe ich das mit dem Mixer. Ich finde nur ein bisschen schade, wenn ich mir dort was geholt hätte.
Dann irgendwas, wo man sieht,
dass es davon
und
ist.
Wir haben einfach jetzt einen sauteuren Mixer.
Genau, ich finde, das zeigt dann halt, wie reich man ist, dass man etwas holt, was dann so metaebenenmäßig ist, was man dann so in seine Vitrine stellt. Ja, genau. Und dann gab es halt noch so ganz viele Kreditkarten und zum Beispiel diese New York Times, wo die drauf sind und so. Das fand ich geil.
Oh, oder bei der Party von Kendall, als diese als diese Fake-Nachrichten über so seine Geschwister mit so Rome stirbt oder Greg ist zum Schleimbolzen des Jahres gewählt worden, die hätte ich gekauft.
Was auch versteigert wurde, das war einer meiner Favorites, ist diese Rede, die Rede, die Rome halten sollte zum Tod seines Vaters, wo er es ja nicht hinkriegt, eine Rede zu halten. Der Zettel, wo diese Rede draufsteht, der er in der Hand hat, das sind alles echte beschriftete Zettel, die wurde versteigert. Fair. Und das, finde ich, ist so ein Piece, das würde Prinz Pi kaufen für so 20.000 Dollar und sich zu Hause hinhängen und dann würden da so Leute vorbeilaufen, weil es gibt so eine Wohnungstour, so AD-mäßig, wo er so seine Wohnung gezeigt hat. Und er hat halt wirklich nur solche Sachen. Also so wirklich für so Männer mit einem sehr kleinen Ego, die das dann mit solchen Einkaufen irgendwie kompensieren. Und dann würde er sagen, so, ja, hier, das war von einer Succession-Versteigerung für 20.000 Dollar. Ich bin ganz froh, dass ich es gekriegt habe. Ja, was ist denn das für ein Zettel? Ja, das ist die Rede, die Rome gehalten hat für seinen Vater, als er gestorben ist. Achso, die Rede, die er nicht geschafft hat zu halten, weil er dann gegangen ist und dann weinen musste. Ja, aber die wollte er halten. Also wenn er sie gehalten hätte, dann hätte er sie so gehalten. So wäre das dann gewesen. Und dann hätte er darüber philosophiert.
Ich sehe das richtig, wie das so in so einem etwas zu dunklen Flur hängt.
Ja.
Und zwar in so Glaskästen an der Wand, so vier DIN A4 Seiten, so in so, die auch noch so ein bisschen zerkrümpelt sind, an der Wand nebeneinander.
Ich sehe da Prinz Pi als einen Käufer.
Ich glaube, jeder Rapper, dessen Image es war, um eine Brille zu haben, ist davon betroffen, glaube ich.
Ich bin ja nur neidisch am Ende. Ich hätte auch gerne etwas von dieser Auktion gehabt, aber die billigsten Sachen haben halt 5.000 Euro gekostet.
Mir ist eingefallen, dass ich ja so auch so ein Filmrelikt habe. Ich habe den 2,80 Meter großen Garfield von der Garfield-Premiere 2004.
Und ist der immer aufgeblasen in deiner Wohnung, Leo,
oder? Um Gottes Willen, nein. Der schläft komplett entleert in so einer Plastikkiste. Und das ist irgendwie ein bisschen spooky.
Ja.
Weil der schläft da und er so zerkrümpelt. Und er wartet darauf, bis ihn jemand in 20 Jahren wieder auferweckt.
Oder vielleicht ist es wie bei Toy Story. Und jetzt gerade, wo wir hier sind, macht er eine fette Party.
Und raucht so auf dem Balkon.
Oh Gott.
Macht so einen Kaffee.
Ja, das war die Folge.
Das war die Folge.
Nächste Woche werden sicher wieder irgendwelche Preisverleihungen sein.
Nächste Woche wird wieder was passieren.
Und AfDs. Nazis wird es nächste Woche auch noch geben.
Gott sei Dank. Sonst hätten wir nichts zu reden. Ja,
traurig wäre es.
Toll. Sonst wäre schrecklich für die deutsche Satirelandschaft. Da muss man auch mal dran denken.
Ist wirklich so. Ja gut, dann bis nächste Woche. Ihr könnt weiterhin diesen Podcast bewerten. Gebt uns bitte 5 Sterne.
5 Sterne.
TikTok, da könnt ihr uns folgen.
Folgen.
Und ansonsten, wir gehen natürlich immer noch auf Tour. Und zwar in
München, in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg und in Leipzig und außerdem in Köln bei der CO Pop sind wir auch.
Genau, und in Berlin sind wir schon ausverkauft, in Hamburg sind wir aber hochverlegt. Das heißt, Hamburg greift zu.
Zugreife. Und es wird herrlich, glaube ich.
Ja, wir freuen uns ganz, ganz doll. Ich freue mich auch wirklich, das klingt jetzt blöd, euch mal kennenzulernen, mal Hallo zu sagen. Weil wir sind ja hier immer nur zu zweit.
Ja, Salva freut sich darauf.
Du dich nicht. Du warst einfach still. Du kannst auch was anderes sagen, worauf du dich freust. Du wirst dich ja nicht auf die gleichen Sachen freuen.
Ich freue mich mal wieder, ein gutes, so ein Fertigrührei bei meinem Hotelbuffet zu essen.
Ich sehe mich da schon so im Publikum danach. Ich schnack mich fest mit den Leuten. Weißt du, ich bin unter den Leuten. Ich bin greifbar und nahbar. Und du bist im Backstage.
Ich war 37 Auftritte auf der ganzen Welt. Habe ich mit jedem Menschen, der wollte, ein Selfie gemacht. Unterschrieben habe ich alles. Ich bin ein Mann des Volkes, ja? Du kommst hier mit Matcha Latte morgens rein und ich, was hab ich? Nix hab ich.
Ich werde mich hier nicht von irgendwelchen Männern beschreien lassen im Podcast.
Dafür
was soll das denn?
Dafür habe ich die Nominierung als bester Nebendarsteller bei Barbie bekommen.
Ja, wirst du sicher kriegen. Na gut, Leute, also ich komme rein ins Publikum. Ich spreche mit euch.
Ich auch.
Ja, das war's. Könnt ihr dann so einen Live-Streit auch nochmal auf der Bühne? Es wäre richtig blöd, wenn wir uns auf der Bühne streiten.
Das machen wir nicht.
Nee.
Dafür sind wir genug Schauwart.
Im Backstage. Man hört es dann nur so am Anfang.
Wieso im Backstage? Wir haben unterschiedliche Backstages.
Oha.
Nein, 20.
Bei den Locations gibt es, glaube ich, noch einen.
Doch, das gibt es.
Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.